Goldener Boden. Die alte Liebste jenseits des Flusses ist nicht gestorben, sie grünt wie Zweige. Alfonsina Storni. Es war ein Streifen Erde aus purem Gold, der sich von der Parkstraße zur Albanusstraße erstreckte, aber das wusste ich damals nicht. Die Gärtnerin, die ihn bearbeitete, wusste es wahrscheinlich, zog aber vor, nicht darüber nachzudenken. Zukunft gibt's nicht, sagte sie. Wenn sie da ist, ist es schon keine mehr. Um diese schlichte Erkenntnis herum sind ganze Urwälder von Philosophie gewachsen. Als ich ihr das mit der Arroganz meiner gymnasialen Oberstufe sagte, antwortete sie, davon wird's nicht falscher. Sie hieß Annie und war viele Jahre lang meine Freundin. Die kleine Gärtnerei mitten in einem Neubaugebiet im Vordertaunus hatte sie von ihren Eltern geerbt. Sie betrieb sie allein. In der Nachbarschaft verkrochen sich noch feudale Vorkriegsvillen in großen Parks, an deren Rändern schon die Spekulanten knabberten. Es war die Zeit, da eine ganze Zeit verschwand. Annis Eltern hatten als Gärtner-Ehepaar in einer dieser Villen gearbeitet und bekamen in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ungeplant und wohl ungewollt eine Tochter. Anni blieb das einzige Kind und hatte einen Park, in dem sie spielen durfte, wenn sie unhörbar und unsichtbar blieb. Sie wurde eine große Meisterin des Alleinseins. Das war sie jedenfalls, als ich sie kennenlernte. Ich besuchte sie oft. Ein paar Meter von unserem Haus entfernt war am oberen Ende der Gärtnerei ein verrostetes Türchen, das wurde meins. Ein schmaler Weg führte an alten Glashäusern vorbei, zwischen Gemüsebeeten rechts und Blumenbeeten links hindurch, bis hinunter zum kleinen Wohnhaus, neben dem im Frühling Dutzende von tieflila und weißen Fliederbüschen die Vorübergehenden mit ihrem Duft zum Taumeln brachten. Es gab Sommerapfel, Mirabellen, Pflaumen und Kirschbäume. Alles wurde ordentlich geerntet und verkauft, zu sehr moderaten Preisen. Mirabellen wollte allerdings niemand haben. Wir nannten sie die gelbe Gefahr, weil es so viele von ihnen gab. Wenn sie reif waren, musste man aufpassen, dass einem nicht jemand heimlich körbevoll vor die Tür stellte. Anni war wohl etwas älter als meine Mutter. Ihr genaues Geburtsjahr erfuhr ich nie. Eine kurze, rundliche Gestalt, ein rundes, immer gebräuntes, faltenloses Gesicht mit kleinen, eindringlichen Augen. Sie hatte lange, graue Haare, die sie in einem geflochtenen Knoten trug. Ihre Haare waren sehr dünn. Ich habe sie bis auf zwei- oder dreimal nie anders als in graubraunen oder blauen Hosen gesehen. Ihr ganzes Wesen schien zu sagen, es ist mir vollkommen egal, ob man mich sieht. Es ist nicht nötig, gesehen zu werden. Dennoch fiel niemandem ein, sie zu übersehen, und sie wurde mit Respekt, wenn auch ein wenig unsicher, behandelt. Die feinen Damen, die bei ihr Gemüse kauften, »Blumen lassen Sie sich aus der Stadt schicken«, sagte Anni, schienen nicht genau zu wissen, wie sie mit ihr reden sollten. Hochnäsigkeit prallte an ihr genauso ab wie Leutseligkeit. Sie vermochte ironisch zu sein, ohne dass ihr Gegenüber sicher sein konnte, dass sie es war. Sie sprach Hochdeutsch. Ich fing an, stundenweise bei ihr auszuhelfen. Es war die einfachste Möglichkeit, sie näher kennenzulernen. Bald ging ich fast jeden Tag gleich nach der Schule durch das obere Türchen. Ich lernte pikieren, eine Arbeit von so betörender Stumpfsinnigkeit, dass ich sie heute noch liebe. Samen waren in Schalen gesät worden, es spross bald dicht an dicht. In Holzkisten wurde Erde gefüllt, gut angedrückt, Löcher in gleichem Abstand mit dem Pikierholz hineingebohrt. Und dann kam der heikelste Teil. Mit dem spitzen Pikierholz musste man Büschel von Sämlingen aus der Saatschale lösen und sie mit ihren fadenfeinen Würzelchen und dünnen Beinchen unverletzt und einzeln in die Löcher senken, andrücken, aber nicht zerquetschen, und wenn der Kasten voll war, ganz sanft angießen. Wenn man das richtig gemacht hatte, entstand in wenigen Tagen ein dichter Pelz aus fetten, stabilen Pflänzchen. Graugrün die Kohlrabi, maigrün der Salat, mattgrün die Tomaten, federfein Kosmeen und Dill, pelzig Gurken, Kürbis und Zucchini, fast ölig die Auberginen. Keines glich dem anderen. Ich lernte, wie man Pflanzen schon in ihrer frühesten Kindheit auseinanderhält und wie viel Arbeit sie machten. Wenn Anni dann die Setzlinge in Zeitungspapier gewickelt für Pfennige verkaufte, fand ich das viel zu billig. Darüber lachte sie. Mit Ungerechtigkeit war sie aufgewachsen. Das war etwas ganz Normales. Am besten ließ man sich mit niemandem ein und blieb an seinem Platz. Die Anni ist eine Dame, sagte meine Mutter respektvoll. Deine Mutter ist eine echte Dame, sagte Anni zu mir. Sie hatte einen strengen Schönheitssinn, der völlig abstrakt war. Das heißt, sie erkannte unfehlbar Eleganz, Raffinesse oder Prächtigkeit, liebte das alles auch, machte aber keinen Versuch, sich etwas davon anzueignen. Das Innere ihres Häuschens war ärmlich, hässlich und zweckmäßig. Die Textur des Küchentischs, schrundiges, von 1000 Messerschnitten zernarbtes braunes Linoleum, sehe ich heute noch vor mir. Ein Kohleherd, Stühle, ein schmutzig weißes Küchenbuffet, verblichene Decken und Kissen für die Katzen. Von denen gab es eine ganze Schar. Ein paar zähe und pragmatische, die ihrer Besitzerin glichen, überlebten die nahe Hauptstraße und ein Dutzend Katzenseuchen und wurden alt. Einmal sah ich ihr Schlafzimmer im ersten Stock. Es war genauso desinteressiert karg wie der Rest des Häuschens. Ihr einziger Wandschmuck war der Jahreskalender von der Sparkasse. Sie war nicht ordentlich, auch nicht in ihrem Garten, nur soweit es die Nützlichkeit erforderte. Also gerade nicht zu breite Beete, hohe Stauden in der Mitte, niedrigere am Rand, bequeme Trittwege, gezähmtes Unkraut. Wenn ihr eins gefiel, ließ sie es stehen, besonders an verrückten Plätzen. Eine riesige Distel hatte sich mitten auf dem Hauptweg, der ihr schmales Grundstück teilte, angesiedelt. Sie wurde übermannshoch und verzweigte ihr Stachelgerüst meterbreit, ehe sie es mit unzähligen lila Blüten schmückte. Und bunt wie fliegende Juwelen kamen Dutzende von Distelfinken, um die Samenkapseln abzuzupfen. Das Ökologische, das Wort war noch neu, interessierte sie gar nicht. Niemals hätte sie wegen irgendwelcher Raupen Brennnesseln stehen lassen. Es ging ihr um Schönheit. Im Frühjahr belieferte sie die besseren Blumenläden in der Stadt mit Primelsträußchen. Das hieß, am Rand des Beetes knien, mit zwei Fingern so tief wie möglich in die Blattnester greifen, damit die Stiele nicht zu kurz waren, 15 Blütchen in verschiedenen Farben, 7 möglichst fehlerfreie Blätter drumherum, ein Bastfädchen und ab in eine Schüssel mit kaltem Wasser. Und das so lang, bis auf dem Beet nur noch Knospen, die sich in den nächsten Tagen öffnen würden, übrig waren. Dann saßen wir einträchtig am Küchentisch, kontrollierten die Bukettchen, schnitten die Bastfadenenden ab und ersetzten manchmal ein fleckiges Blatt durch ein neues, makelloses. Im Kofferradio liefen Schlager und wir tranken gespritzten Apfelwein, selbstgekelterten. Anni redete, ich hörte zu. Manchmal war es umgekehrt. »Mir hat ja niemand was vom Leben erzählt«, sagte sie, »und dass sie schon 30 gewesen sei, als einer sie verführt habe. Hinten im Garten, endlich«, sagte sie und lachte. Der Liebhaber war verheiratet und um einiges älter als sie. Die Sache, die er ihr beigebracht hatte, gefiel ihr gut. Sie wollte mehr davon. Wenn sie über die Liebe sprach, tat sie es in einem trockenen Ton, als spräche sie über Pflanzpläne fürs nächste Jahr oder die Wasserkosten. Ich war noch altersbedingt romantisch vernebelt und verstand sie nicht. Dabei war es ganz einfach. Sie war sehr spät hinter eine wunderbare Sache gekommen, die ihr großes Vergnügen bereitete. Warum also darauf verzichten? Man hätte denken können, dass in dem kleinen und misstrauischen Kaff über sie geredet würde. Aber niemand bemerkte etwas von Annis nächtlichem Gartenleben. Es wäre ihr auch gleichgültig gewesen. Sie gab nichts auf die Leute. Sie bemühte sich überhaupt nicht um Geheimhaltung. Deswegen gelang sie ihr perfekt. Auch als sie anfing, junge Untermieter in ihr Häuschen zu nehmen, fand das jeder vollkommen normal. Es wäre nicht einmal den schandmäuligsten Dorfschwätzerinnen eingefallen, die kleine, gegerbte Frau mit dem grauen Dutt in Verbindung mit sommernächtlichen Leidenschaftsausbrüchen zu bringen. Die Untermieter wechselten, aber ihren ersten Liebhaber behielt sie. Ich weiß nicht, ob er etwas ahnte. Annie verstand zu schweigen wie niemand anderer, den ich kannte. Sie war vollkommen frei vom Wunsch nach Wahrnehmung, nach Sichtbarkeit, nach gesellschaftlicher Anerkennung, welcher Art auch immer. Sie war die Gärtnerin. Einen anderen Boden als ihren eigenen brauchte sie nicht. Ihre Beziehung zu Blumen war aristokratisch. Rustikalität mochte sie nicht. Die beliebten bunten Sträuße, die aussehen sollten wie einmal durch den Garten gewandert, fand sie ordinär. Ikebana, das damals als eine Art florales Sushi zum Hausfrauenhobby wurde, fand sie albern. Sie züchtete mächtige Gladiolen für strenge Sträuße. Gerade einfarbige Tulpen liebte sie, aber auch Dahlien, die Kurt Tucholsky als Georgine, die ordentliche Blume, sehr zurecht feiert. Besonders gern stellte sie sich gärtnerischen Herausforderungen, so dem Wunsch eines edlen Blumengeschäfts in der Stadt nach langbeinigen blauen Hyazinthen. Hyazinthen als Schnittblumen, nicht nur im Glas mit Papierhütchen drauf, das war neu und spannend. Wir experimentierten mit Dunkelheit und Licht, deckten die keimenden Zwiebeln immer wieder ab, musste man viel oder wenig Wasser geben. Schließlich konnte Annie stolz bündelweise tiefblaue Hyazinthen mit hinreichend langen Beinen liefern. Sie brachte mir nicht nur Pikieren, Primelsträußchen im Akkord binden und richtiges Jäten bei, sondern auch, wie man Tulpen erntet. Nein, nicht abmäht, wie sie das in Holland machen, mit ihren endlosen Tulpenfeldern. Unsere waren schließlich Individuen und es galt ihnen die Chance aufs Wiederkommen im nächsten Jahr nicht zu nehmen. Seit Urzeiten, lange bevor Annies Eltern die Gärtnerei bewirtschaftet hatten, wuchs im oberen Teil des Grundstücks nahe meinem Türchen eine kleine Armee von Tulpen. Sie kamen, obwohl Tulpen durch ihre Tochterzwiebeln eigentlich ja wandern, jedes Jahr in militärischer Ordnung wieder, parademäßig aufgestellt, ein seltsamer und lustiger Fremdkörper im Garten. Ähnlich der Schweizer Garde waren sie gelbrot gestreift, was zu ihrem Auftritt passte. Annie brachte mir bei, die Stiele ganz gerade von oben mit einem sanften, aber nachdrücklichen Ruck so aus der Zwiebel zu ziehen, dass die an ihrem Platz in der Erde blieb. Diese merkwürdig martialisch daherkommende Blumenerbschaft war nicht ihr Geschmack. Sie bevorzugte schwarze Tulpen oder rein weiße, die ich beide abscheulich finde. Aber wir verkauften sie gut. Niemand wusste, wie die Sorte hieß. Aber ich habe solche wie sie auf den Blumenbildern des Jan van Huysum gesehen, wo sie in der unglaubwürdigen Gesellschaft von Pfingstrosen und Lilien auftreten. Und in einem Gedicht von Ewald von Kleist kommen sie vor. Genau diese muss er gemeint haben mit den Worten: Hoch über streifige Tulpen, o Tulipane, wer hat dir mit allen Farben der Sonne den offenen Busen gefüllt? Dreimal habe ich in Annies Gärtnereigarten die Jahreszeiten kommen und wieder gehen sehen. Auch die Untermieter kamen und gingen, einer aber blieb länger als die anderen. Er war ein rotblonder, fuchsartig aussehender Typ mit spitzer Nase und frechem Maul. Annie fütterte ihn mit Erdbeerkuchen und Schinkenbroten. Er war nicht hübsch, aber er hatte etwas Desperadohaftes, das uns beiden gefiel. Ich könnte mir vorstellen, dass er eins von den früh erwachsenen Kriegskindern gewesen ist, die mit 8 oder 9 geklautes Buntmetall oder Zigaretten verhökert hatten und sich im Frieden nicht recht zu Hause fühlten. Damals gab es wohl viele wie ihn. Altersmäßig stand er zwischen mir und Annie. Ich glaube, dass sie mit ihm der Liebe so nah gekommen ist, wie ihr überhaupt möglich war. Als er verschwand, redete sie eine Zeit lang kaum etwas, dann fanden die Wörter langsam wieder zu ihr zurück, aber nur Gartenwörter. Sie plante, ihren Fliederhain zu roden. »Bist du verrückt geworden?« sagte ich. »Man kann den Boden besser nutzen«, antwortete sie. »Flieder lohnt sich nicht, nur der aus Treibhäusern, der frühe.« Sie tat es dann doch nicht und begann sich wieder zu gleichen. Untermieter nahm sie nur noch monatsweise auf. »Wohin wirst du nach dem Abi gehen?« Sie sprach das Wort Abi zögernd aus, hätte lieber Abitur gesagt. Abitur war für sie ein magisches Wort, das goldene Lebenstor, an das für sie nicht zu denken gewesen war, das sie mir aber nicht neidete. Weg, sagte ich. Unsere gemeinsame Zeit neigte sich dem Ende zu, das wussten wir beide. Was nur sie wusste, war, dass die Tage ihres Gartens gezählt waren. Sie hatte ihren inzwischen verwitweten Altgeliebten geheiratet, auf ihrer Hochzeit trug sie ein dunkles Kostüm, ich sah zum ersten Mal ihre Beine. Vom Ehestand ließ sie sich aber nicht ihr Leben verderben. Sie machte weiter wie bisher, ihren Mann sah ich selten. Er war auch Gärtner, schweigsam und knorzig. Mitarbeiten ließ sie ihn in ihrem Garten nicht. Mann und Frau im Garten tut kein Gut, sagte sie. Die Männer ziehen immer in den Krieg gegen Läuse, gegen Unkraut, gegen falsches Saatgut, gegen das Wetter, was weiß ich. Unser eins redet dem Land gut zu, bis es macht, was wir wollen. Ihre Überredungskunst führte zu wunderbaren Ergebnissen. Blumenkohlköpfe so weiß wie Wolken, halbmeterlange saftige Stangenbohnen, Salate mit dicken, zartgelben Herzen. Am berühmtesten aber waren ihre Tomaten. Solche wie ihre hatte Gott gemeint, als er die Tomaten erschuf. Sie heißen in Österreich Paradeiser und woanders auch Paradiesäpfel, und wenn man in Annis Gewächshaus eine pflückte und hineinbiss, wusste man, warum. Aber die Zeichen mehrten sich, dass man Annis Garten für eine Verschwendung von kostbarem Grund und seine blühenden und früchtebringenden Quadratmeter für eine begehrenswerte Beute hielt. Die großen Parks mit den unzeitgemäß feudalen Häusern waren längst leergeräumt, aufgeteilt und vollgebaut worden mit dem, was die Makler Taunusresidenzen nannten. Die bestanden aus zusammengedrängten Herden von postmodernen Reihenhäusern, Gartenstreifchen drumherum fertig. Pflegeleichtes Wort kam damals auf. Schließlich wollten es, wie der damalige Bürgermeister der Gemeinde sagte, alle Menschen schön haben. Das sei demokratisch. Ich hatte das Abitur bestanden und wollte weg. Anni wurde Witwe und trug zum Begräbnis ihres ersten Liebhabers das gleiche dunkle Kostüm wie zu ihrer Hochzeit mit ihm. Was danach mit ihr geschah, hörte ich nur bruchstückhaft. Wenn ich zu Besuch nach Hause kam, stand mein neues Leben und was ich damit anfangen würde im Vordergrund. Aber meine Mutter hielt mich auf dem Laufenden. Annis Grundstück, der wunderbare Streifen Land, war ein Erbpachtgrundstück, so dass es für die Interessenten nicht schwer gewesen sein kann, ihr das alte Häuschen abzuschwatzen. Auch der Bürgermeister, der von seinem Bestreben, es allen Menschen schön zu machen, nicht abließ, redete ihr zu, sie werde nicht jünger, die Arbeit sei schwer und die angebotene Ersatzwohnung im Dorf ein Paradies. Er hat ja recht, sagte sie, und zu meinem Erstaunen schien sie über die plötzliche Aufmerksamkeit geschmeichelt. Wir saßen an ihrem schartigen Küchentisch und tranken Apfelwein. Draußen zeigte die Erde noch einmal alles, was sie konnte, in schönster Fülle. »Wahrscheinlich ist es Zeit«, sagte Anni. Sie war nicht zornig, hielt nicht fest und zeigte keinerlei Kampfeslust. Das konnte ich nicht verstehen. Für mich war sie mit diesem Streifen Erde auf Gedeih und Verderb für immer verbunden. »Hast du eigentlich noch Untermieter?«, fragte ich. »Klar«, sagte sie und lächelte ein bisschen. »Warum nicht, solange es noch geht? Der Jetzige hilft mir im Garten.« »Mann und Frau im Garten tut kein Gut«, sagte ich und lachte. »Das ist was anderes«, antwortete sie ernst. »Der hier macht, was ich sage.« »Schau dich noch mal um«, sagte sie nach einem kleinen Schweigen. Und dann wollte sie alles über die Uni wissen, über Professoren und Kommilitonen. Als ich das nächste Mal zu Hause war, sagte meine Mutter, »komm mit.« Wir gingen durch das rostige Türchen, es war Herbst. Die meisten Beete ordentlich abgeräumt. Ganz unten am Ende des Grundstücks lag ein zusammengeschobenes Schutthäufchen. Das war von Annis kleinem Haus übrig geblieben. Wir heulten beide. »Hat sie die Katzen mitgenommen?«, fragte ich. »Die, die sich haben mitnehmen lassen«, sagte meine Mutter. »Ich stelle Futter hin für die anderen.« Sie hatte zum Schluss nicht mehr so viele wie früher. Ich war wütend über die Gottergebenheit, mit der meine alte Freundin sich hatte vertreiben lassen. Natürlich verstand ich damals überhaupt nicht, dass irgendetwas, das man liebt, zu einem Ende kommen kann. und dass man sich damit abfindet, weil das, womit man sich letztlich abfinden muss, noch viel größer und dunkler ist. Ich hörte nicht zu, als mir nur wenige Monate später meine Mutter von abgeholzten Obstbäumen, zertrümmerten Glashäusern und anrückenden Baumaschinen berichtete. Ich wollte nichts davon wissen. Ich lebte ganz woanders. Aber eines Tages kam ich nach Hause zurück und sah, was auf Annis goldenem Boden in der Zwischenzeit gewachsen war. Das Ideal unseres Bürgermeisters war erreicht. Haus reihte sich an Haus, sie hatten kleine Säulen an den Eingängen und waren einander so nah, dass sich die Bewohner gegenseitig die Nudeln in der Suppe zählen konnten. Nun hatten sie es allesamt gleich schön. In einem der winzigen Vorgärten hatte sich eine gelb-rot gestreifte, tapfere Tulpenschar gehalten, in militärischer Formation. Die Garde ergibt sich nicht, sagte meine Mutter und lachte. Anni lebte nur noch wenige Jahre.